Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Politisiert-Podcasts mit meiner Mitpodcasterin Samantha Jo Klug
und dem bezaubernden Leonard Wolf.
Bevor wir zu unseren ersten Themen kommen, werfen wir nochmal einen kleinen Blick zurück auf unsere letzte Ausgabe und was in den Themen seitdem passiert ist. Sam, was macht denn eigentlich der Echo?
Ja, den Echo wird es so nicht mehr geben, beziehungsweise die Marke Echo wird es prinzipiell nicht mehr geben. So wurde bekannt gegeben, dass nachdem man es nicht geschafft hat, damit umzugehen, dass Kollegah und Farid Bang eine Auszeichnung erhalten haben, nun die Veranstaltung in dieser Art und Weise nicht mehr fortgesetzt wird. Auch die Marke Echo Classic, also auch die Veranstaltung Echo Classic und Echo Jazz werden beendet. Und es soll einen neuen Musikpreis geben, in dem man dann auch andere Kategorien haben möchte bei der Vergabe. Weil der Echo ja, wie gesagt, hauptsächlich ein Publikumspreis war. Das heißt, dass vor allem die Verkaufszahlen wichtig waren. Darum bin ich auch nicht traurig darüber, dass es diesen Musikpreis so nicht mehr geben wird. Ich bin aber gespannt, inwiefern denn der neue Musikpreis nicht auch mit solchen Dingen zu tun haben wird. Also das bleibt offen. Aber fand ich auf jeden Fall sehr amüsierend, dass es den Echo ja nicht mehr gibt.
Ja, und auch bei Cambridge Analytica hat sich ein wenig was Neues ergeben. Und zwar haben sie Insolvenz angemeldet. Nicht nur Cambridge Analytica, sondern auch deren Mutterunternehmen haben Insolvenz angemeldet. Aber man kann sich fragen, ob das Ganze vielleicht nicht nur eher eine juristische Verschleierungstaktik ist und man dementsprechend versucht, juristischen Folgen aus dem Weg zu gehen und das Ganze einfach unter einem neuen Firmennamen namens Emma Data weiter voranzutreiben und weiter aktiv zu sein. Das heißt, ähnlich wie beim Echo ist auch hier irgendwie Schluss, aber auch nicht so richtig.
Aber wir sind nicht schuld.
Wir sind nicht schuld, aber ich würde trotzdem sagen, unsere erste Folge war ganz schön erfolgreich damit.
Da ist natürlich auch wieder wahr.
Nach dem Blick auf letzte Woche blicken wir jetzt quasi auf unsere aktuellen Themen zurück. Sam, was gibt's denn Neues?
Ja, also als erstes Thema habe ich den Literatur-Nobelpreis herausgesucht, denn heute, wenn wir diese Folge aufnehmen, also am Freitag, den 4.5., ist bekannt geworden, dass die Vergabe des Literatur-Nobelpreises in diesem Jahr nicht stattfinden soll. Der Literaturnobelpreis wird schon seit 1901 verliehen. Es gab auch vorher schon immer mal Streit darum, inwiefern denn die Vergabe an wen gerechtfertigt ist und ob inwiefern es denn nicht traditionellen Mustern ihm folgt. Aber wodurch die Vergabe nun ausgesetzt ist, hat damit zu tun, dass es Missbrauchsvorwürfe gab gegen Jean-Claude Arnault. Er ist seit 1989 Leiter des Stockholmer Kulturzentrums Forum für Alltagskultur, das ist der Name, und seine Frau ist Akademiemitglied, das ist die Dichterin Katharina Frostenson. Und es gab Vorwürfe gegen ihn, also gegen den Herrn Arnault, dass er in 18 Fällen wohl Frauen missbraucht haben soll. Dieser Vorwurf kam in der MeToo-Debatte im vergangenen Jahr auf und daraufhin gab es natürlich eine große öffentliche Empörung. Und neben diesem Skandal gab es ebenfalls den Vorwurf der Vorteilsnahme, da seine Frau, wie gesagt, Akademiemitglied ist und wohl über die Akademie an sein Forum Subventionen ihn zugeschoben haben soll. Und diese beliefen sich auf rund 12.000 Euro im Jahr, also auch eine relativ große Summe. Und außerdem sollen sie auch ihre Schweigepflicht sozusagen vernachlässigt haben und im Vorfeld schon Gewinner und Nominierte des Literaturnobelpreises bekannt gegeben haben. Und vor allem ging es aber um diese Missbrauchsvorwürfe, die eben auch schon mal in den 90er Jahren wohl an die Akademie herangetragen wurden, aber dort nicht aufgearbeitet. Und als dieser Skandal nun herauskam in jüngster Vergangenheit, hat die Vorsitzende auch angestrebt, also Sarah Danius war die ehemalige Vorsitzende, die mittlerweile auch zurückgetreten ist, beziehungsweise ihr Amt, soweit es ging, niedergelegt hat, hat versucht, die Frau, also Katharina Frostenson, auszuschließen. Diese wurde aber in einer anonymen Abstimmung, wurde sie allerdings nicht ausgeschlossen. Daraufhin sind drei Mitglieder sofort zurückgetreten und weitere folgten. Aktuell sieht die Situation so aus, dass man nur noch 10 aktive Mitglieder hat von eigentlich 18. Um wichtige Entscheidungen zu treffen, braucht man in dem Gremium aber eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, dass das Gremium nicht mehr beschlussfähig ist.
Das ist ja ungünstig.
Genau, das ist sehr ungünstig. Insofern auch, dass Mitglieder eigentlich auf Lebenszeit berufen werden. Und 2 Mitglieder sind inaktiv aufgrund von anderen Gründen, jetzt nicht in dem Zuge. Also eins seit 1989 und eins seit 2015. Und zumindest gegen diese hat nun der schwedische König, der offiziell Schutzpatron der Akademie ist, hat eine Reform angekündigt, wodurch es zumindest möglich ist, diese beiden Positionen neu zu besetzen. Laut dieser Regelung soll dann alle 2 Jahre, also nachdem jemand 2 Jahre lang inaktiv war, so soll dieses Amt neu besetzt werden können. Somit könnte man zumindest diese beiden Posten neu besetzen und wäre dann wieder beschlussfähig. Die Bekanntgabe heute, dass man keinen Literatur-Nobelpreis vergeben möchte in diesem Jahr, sondern dann erst im nächsten Jahr 2 sozusagen, also dass man es aufschiebt, das trotzdem für das momentane Jahr vergeben wird, ist darum gefallen, weil man eben auch gesagt hat, dass man Zeit braucht, um die Glaubwürdigkeit des Gremiums wiederherzustellen und das Vertrauen in das Gremium. Inwiefern da ein Jahr länger wirklich ausreichend ist, ist wieder die andere Frage. Denn man hat natürlich auch das Problem, dass gerade die zurückgetreten sind, die natürlich eher den moderneren Kurs gefahren haben im Gremium der Akademie von diesen 18 Mitgliedern. Und die zurückgeblieben sind, natürlich auch die waren, die besonders traditionell eingestellt sind. Okay. Das finde ich halt dann schon sehr zweifelhaft, wie dann eine Erneuerung also richtig stattfinden soll. Und gerade mal, wenn auch nur 2 neue Mitglieder kämen, bedeutet das aktuell halt eigentlich nicht nur, wie sonst halt immer, die Vergabe des Preises, wenn es an jemanden ging, wo es vielleicht zweifelhaft war. Nicht das wird angezweifelt oder hinterfragt, sondern das Gremium an sich. Also, dass man eigentlich dort eine prinzipielle Erneuerung bräuchte.
Ja. Wenn du das so erzählst, ich habe mich gerade gefragt, wenn du auch sagst, dass diese Vorwürfe schon mal in den 90ern aufgekommen sind, was würdest du denn dazu sagen, dass diese Belästigungsvorwürfe quasi, inwiefern die tatsächlich ausschlaggebend sind oder eher diese anderen Faktoren, irgendwie das Geld zugeschustert wurde oder ähnliches? Also ist das tatsächlich eher aus diesen bekannt gewordenen Belästigungen hervorgegangen oder?
Also so wie ich das mitbekommen habe, war es tatsächlich so, dass die Belästigungen dafür gesorgt haben, dass dort ein Fokus draufgelegt wurde und dann soll wohl auch teilweise mit sehr unschönen Hintergründen, also auch was so Machenschaften untereinander anging, soll dann eben auch der Rest hervorgekommen sein und ans Licht gekommen sozusagen, wo man sich die Sache genau angeguckt hat. Ausschlaggebend war aber tatsächlich während der MeToo-Debatte eben Interviews, die für eine schwedische Zeitung gegeben worden sind, wo er eben beschuldigt worden ist, also Frauen sexuell belästigt zu haben. Das waren teilweise selbst Akademiemitglieder oder aber weibliche Angehörige von Akademiemitgliedern. Und da gab es ja auch den Vorwurf, ob er die schwedische Kronprinzessin auch irgendwie, ich glaube, an den Po gefasst hat, was auch verschwiegen wurde. Und ich glaube, dadurch kam dann erst diese Aufregung und diese Aufruhr, eben auch gerade da ist ja schon mal in die 90er herangetragen worden und nichts passiert ist. Und im Zuge dessen wurden dann auch die anderen Sachen öffentlich. Ja. Also kann man nur hoffen, dass es jetzt tatsächlich eine Erneuerung gibt. Es sieht aber so aus, als würde sich das schwieriger gestalten, als man vielleicht annimmt.
Ja. Ja, es klingt so ein bisschen, als wenn auch der Prozess noch gar nicht so geklärt ist, wie sich das denn jetzt erneuern soll. Es klingt eher nach so Maßnahmen, okay, wir schieben das jetzt um ein Jahr und dann überlegen wir uns, dass irgendwie Menschen, die 2 Jahre inaktiv waren, irgendwie rausgekickt und neu besetzt werden können. Aber es klingt gerade noch so, ja, man muss jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden und findet jetzt irgendwie erst so eine sehr kurzfristige Lösung und bekämpft aber vielleicht gar nicht so ein strukturelles Problem auch dabei.
Ja, genau, so klingt das eben für mich auch, weil durch diese Regelung hätte man dann halt wieder genau 12 Personen sitzen und wäre beschlussfähig, aber auch wieder sehr knapp. Also eigentlich gab es ursprünglich überhaupt keine Regelung dafür, wenn so viele Leute zurücktreten, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass in einem Gremium, wo Personen auf Lebenszeit bestimmt werden, eben auch so viele inaktive Mitglieder dann auf einmal praktisch in Erscheinung treten und hat darum eigentlich noch keine Antwort gefunden. Auch die Lösung des des schwedischen Königs, der diesen Vorschlag gemacht hat, halte ich eigentlich nicht für langfristig sinnvoll. Da muss es tatsächlich innerliche, also große innerliche Erneuerungen geben, wenn nicht sogar hin bis, also bis zu einer Neubesetzung, meiner Meinung nach. Was willst du uns denn heute erzählen, was bei dir so zum Vorschein kam, diese Woche?
Jetzt, wenn wir heute aufnehmen, ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Freitag, der 4. Mai und seit 3 Tagen findet die Republika, eine der, ich glaube, größten Medienkonferenzen und Gesellschaftskonferenzen hier in Berlin gerade statt. Und da gab es am ersten Tag, am Mittwoch, einen kleinen Aufreger, beziehungsweise ein Thema, das jetzt auch immer noch nachhallt, und zwar ist die Bundeswehr nicht eingeladen worden. Und das fand sie nicht schön. Und dann haben sie sich mit einem großen...
Und das, obwohl sie doch so einen tollen Social-Media-Auftritt haben und so toll bei YouTube ihre Videos machen.
Also was man schon sagen muss, ist, dass sich die Republika in den letzten Jahren auch von einer reinen Digitalkonferenz eher in Richtung Digital- und Gesellschaftskonferenz verändert hat. Und auch in den letzten Jahren teilweise schon Bundeswehr-Vertreterinnen und Vertreter teilweise auf Bühnen waren oder zumindest irgendwie auch mit Teilnehmende. Und was jetzt aber so ein bisschen das Brisante dabei ist, ist, dass die Bundeswehr das nicht auf sich hat sitzen lassen, dass sie keinen Stand haben durften, weil darum ging es genau. Sie wollten quasi einen Stand in dem Händler- und Messebereich der Konferenz haben und durften den nicht bekommen. Was aber so auch nur so halb stimmt, weil sie durften einen bekommen, theoretisch, aber die Veranstalterinnen und Veranstalter der Republika haben gesagt, ja, ihr könnt einen Stand haben, aber ihr dürft nicht in Uniform auftreten. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, nein, das wollen wir nicht.
Okay, kurze Zwischenfrage. Mal abgesehen davon, dass ich auch kein großer Fan bin davon, aber was war die Begründung, warum sie nicht in Uniform auftreten dürfen?
Weil die Veranstalterinnen und Veranstalter so ein bisschen davon ausgingen, dass das eher in, also dass es zum einen zum Unbehagen von anderen Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmern führen könnte und sie wollten damit so ein bisschen vermeiden, dass es zu einer Rekrutierungsveranstaltung wird. Also die Bundeswehr beschäftigt sich ja in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch immer wieder intensiver so mit Cyberangriffen und da könnte man durchaus die Vermutung bekommen, dass sie vielleicht auch auf der Republika durchaus eine Zielgruppe haben, in der sie rekrutieren wollen.
Ich denke sogar ziemlich sicher, dass sie die haben, ja.
Genau, und das ist was verhindert werden sollte und genau, dann hat man sich überlegt, okay, ihr könnt theoretisch hier einen Stand haben, aber bitte nicht in Uniform. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, nö, ohne Uniform machen wir das nicht und dann konnten sie halt nicht kommen und dann haben sie sich halt einen Laster gemietet, hinten das schöne Schild drauf gemacht, zu bunt gehört auch grün und haben Flyer vor dem Konferenzeingang verteilt. Und irgendwie, ich weiß nicht, finde ich, macht sie das nicht unbedingt sympathischer.
Das auf jeden Fall nicht, aber sie haben dann damit ja auch einen großen Werbeeffekt erzielt. Also natürlich, die Leute, die da sowieso nicht hinwollen und damit nichts am Hut haben wollen, die wird es nicht interessieren. Aber die vielleicht unentschlossen sind.
Richtig, und tatsächlich ist auch...
Wenn man das geschickt macht.
Genau, und es ist auch ganz faszinierend, dass sie tatsächlich in den sozialen Netzwerken damit schon auch so ein bisschen Auftrieb bekommen haben. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, sie haben irgendwie das natürlich auch dokumentiert und ein Fotoalbum auf Facebook und noch ein paar Posts abgesetzt und auch auf Twitter aktiv. Sie sind auch auf Twitter aktiv gewesen und ich glaube schon, dass sie dadurch nicht ganz ungestärkt aus dieser Situation rausgehen.
Haben denn andere Ministerien auch Stände? Oder andere Organisationen vom Bund?
Ja, Bundesministerien haben teilweise auch Stände, zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat einen mittelgroßen Stand. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass die Bundesministerien gar nicht so schlecht vertreten sind auf der Republika. Letztes Jahr war beispielsweise das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch einer der größeren Partner der Republika. Dieses Jahr ist es, wie gesagt, das BMZ. Aber beispielsweise auch Justizministerin Katharina Barley ist dieses Jahr heute in einem Panel mit auf der Bühne gewesen. Das heißt, da gibt es durchaus auch schon eine Nähe und ich halte das auch für grundsätzlich nicht falsch. Es ist halt immerhin auch eine Konferenz, die sich viel mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzt. Aber jetzt dieses Auftreten der Bundeswehr, also ich würde verstehen, wenn sie jetzt vielleicht nächstes Jahr auch keinen Stand bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke aber, ich finde es halt überhaupt ein bisschen fraglich, inwiefern die solche Institutionen wie die Bundeswehr oder auch Ministerien überhaupt einen tatsächlichen Stand brauchen. Denn ja, ich finde es auch richtig, dass man mit ihnen insofern zusammenarbeitet, dass man eben bei Diskussionsrunden, wenn es zum Beispiel um die Digitalisierung der Arbeit geht, dann ist es natürlich auch sinnvoll, jemanden aus dem Ministerium einzuladen oder eben um Cyberkriminalität etc. Da finde ich es durchaus angebracht, inwiefern aber ein eigener Stand wirklich vonnöten ist, erschließt sich mir nicht ganz. Gerade wenn man sich überlegt, wie die Republika eben doch anfing, um was für Themen es da ging und was da der Anspruch war, könnte man so ja vielleicht auch, indem man einfach generell sagt, dass man keine Stände macht, das wäre natürlich, ich glaube nicht, dass passieren wird, weil es ja eine komplett andere Entwicklung nimmt, wenn du auch sagst, sie waren eigentlich große Partner. Aber es wird natürlich nächstes Jahr, denke ich, ähnlich sein, dass da die Bundeswehr interessiert ist, Werbung zu machen. Oder, ich meine, wir unterstellen ihnen ja, dass sie Werbung machen, aber interessiert ist, daran teilzunehmen.
Genau, und aber teilnehmen konnten sie tatsächlich auch. Es gab, ich glaube, zumindest eine Handvoll oder ein paar Tweets von Bundeswehrangehörigen, die halt als Konferenzteilnehmer dabei waren. Das war ja auch kein Problem. Und sie hätten ja auch ihren Stand haben können, wenn sie sich darauf eingelassen hätten, dass sie halt nicht in Uniform dort auftreten und agieren dürfen.
Ja, ich finde es auch ganz schön daneben.
Ich verstehe es.
Befindlichkeiten, die wir nicht nachvollziehen können, wahrscheinlich.
Ja. Kommen wir damit auch zu unserem nächsten Thema. Sam, du hast uns was mitgebracht in unserer Kategorie. Was steckt dahinter?
Genau, ich möchte über Staatsverschuldung im Allgemeinen sprechen. Anlass dafür war natürlich, also nicht nur, ich wollte es auch generell, aber ausschlaggebend, dass ich das jetzt mache, ist der von der Bundesregierung vorgestellte Bundeshaushalt für 2018 und im Folgenden bis 2022. Und die von Scholz nun auch so gepriesene, wie schon vorher von Schäuble gepriesene schwarze Null. Zunächst einmal zum aktuellen vorgestellten Bundeshaushalt, also zu dem Haushaltsentwurf, muss man ja sagen, das Gesetz wurde ja noch nicht beschlossen. Zunächst soll eine Investitionsquote, um die es ja oft geht, weil gesagt wird, wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, in Schulen, in das Gesundheitswesen, die soll erstmal steigen bis 2020, dann jedoch wieder sinken, sodass sie dann im Endeffekt geringer ist, wo von der linken Opposition schon Kritik kam, inwiefern das denn sinnvoll sei, bei einer so guten Wirtschaftslage so wenig zu investieren. Und Scholz hat sich dann ein bisschen da rausgeredet, indem er gesagt hat, dass ja zum Beispiel die Gelder, die nun im Zuge der Neuerung der Bund-Länder-Finanzregelung getroffen wurde, dass das Geld, was eben vom Bund an die Länder geht, eben nicht als Investition zählt, dort aber natürlich für Schulen genutzt werden soll, also auch eine Investition sei. Ich finde ja, es klingt ja ein bisschen wie eine Ausrede für die niedrige Investitionsquote, wobei man natürlich auch nicht pauschal sagen kann, dass eine Investitionsquote was darüber aussagt, wie effektiv dann auch die Investitionen sind. Und vor allem beschwert haben sich Frau von der Leyen und Herr Müller, denn die beiden Ministerien haben zu Protokoll gegeben, dass sie nicht mit diesem Haushaltsentwurf konform gehen, wenn es um ihre eigenen Mittelzuweisungen geht. Da gesagt wird, dass man internationale Zusagen nicht einhalten könne. Von der Leyen redet da eben zum Beispiel von der NATO-Zusage. Und bei Müller geht es natürlich um die ODA-Quote von 0,7% des BIPs, die also international zugesagt wurde, die eigentlich ausgegeben werden sollte für Entwicklungszusammenarbeit. Und die kann eben so nicht eingehalten werden bei diesen niedrigen Ausgaben, wie auch schon in den vergangenen Jahren.
Die ODA-Quote, da muss ich jetzt doch mal kurz nachfragen.
Genau, also die ODA-Quote, das ist die Official Development Assistance-Quote, die gibt halt an, wie viel Prozent des Bruttonationaleinkommens eben ausgegeben wird für Entwicklungszusammenarbeit, und die OECD veröffentlicht dazu auch jährlich Statistiken, welches Land wie viel ausgibt und inwiefern man diesem 0,7%-Ziel nahe kommt. Was ich ja schon gesagt habe, ist, dass auch kritisiert wurde von der linken Oppositionsseite eben, dass man zu wenig Ausgaben hat. Ich weiß gar nicht, die FDP wird es sicherlich zum Teil auch kritisieren, wo man allerdings anderer Meinung ist, was die schwarze Null angeht. Also die schwarze Null bedeutet ja prinzipiell, dass man eben sich nicht weiter verschuldet, sondern eben kommt ja ein Begriff aus der Buchhaltung, dass man eben schwarze und keine roten Zahlen schreibt. Und Herr Schäuble hat das ja sehr, sehr beliebt auch eingeführt. Und bei Scholz der es jetzt weiterführt, hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht. Immerhin haben wir nur einen sozialdemokratischen Finanzminister.
Also wir haben zumindest einen Finanzminister von der SPD.
Ja, so kann man das vielleicht besser formulieren. Ne, ich meine, Hamburg ist ja nicht umsonst auch das Bundesland mit den meisten Millionären. Aber Olaf Scholz hat auch daran festgehalten und wurde da auch aus eigenen Reihen für kritisiert. Das hat mich natürlich dazu veranlasst, mir anzuschauen, was Staatsverschuldung denn überhaupt bedeutet, wenn es denn so verteufelt wird. Und prinzipiell lässt sich sagen, wenn du jetzt raten müsstest, welches Land denn die höchste Staatsverschuldungsquote hat, also Staatsverschuldung in Bezug zum BIP gesetzt, was würdest du denn da schätzen, welches Land das sein könnte?
Kriege ich 3 zur Auswahl?
Nein.
Okay, dann ist es bestimmt... Dann sind es bestimmt die USA.
Die USA ist nicht das erste Land, auch nicht nah dran, von der, wohl von der Entfernung gar nicht so schlecht.
Dann Kuba.
Nein.
Kanada.
Nein.
Island.
Ich glaube, du wirst nicht drauf kommen. Also vielleicht hätte ich gedacht, dass du Griechenland sagst. Griechenland ist tatsächlich das Land mit der zweithöchsten Staatsschuldenquote. Okay, aber die höchste hat Japan.
Die höchste, Japan.
Ja, mit über 200%, wenn man sich überlegt, dass nach den Maastrichter Kriterien ja eine Staatsverschuldungsquote von 60% nicht überschritten werden sollte, kann man sich natürlich schon fragen, wo diese Grenze herkommt. Darauf komme ich aber nachher nochmal zurück, warum jetzt Japan eben mit einer höheren Staatsverschuldung eben wirtschaftlich noch relativ gut gestellt ist und Griechenland ja gerettet werden musste. Zunächst einmal möchte ich aber darüber sprechen, Staatsverschuldung, prinzipiell, wie funktioniert das überhaupt? Jetzt natürlich stark vereinfacht, weil so lange ist unsere Zeit nicht für den Podcast, die wir vorgesehen haben. Aber prinzipiell kann der Staat sich eben verschulden, hauptsächlich beim finanziellen Sektor, also bei Banken und Versicherungen, natürlich auch bei Privatleuten, in denen es Kredite aufnimmt oder eben Staatsanleihen verkauft. Für diese Staatsanleihen erhält derjenige dann Zinsen, die momentan eben aufgrund auch der Zinspolitik der EZB relativ niedrig sind und das Versprechen eben, dass es irgendwann zurückgezahlt wird. Diese Anleger können nun inländische Anleger sein, dann ist das Ganze vielleicht etwas weniger gefährlich. Es können aber natürlich auch ausländische Anleger sein, in denen dann zum Beispiel Gelder, also von ausländischen Anlegern die Abwicklung des Kaufes von Bundesschatzbriefen beispielsweise über diese ausländischen Banken auch funktioniert. Somit würden ja dann auch Zinszahlungen ins Ausland gehen und das ist eben was für Länder, die nicht so handelsorientiert sind oder nicht so handelsstark wie Deutschland sind, auch ein Problem sein kann, wenn es dann eben um andere Währungen geht und um Fremdwährungsrücklagen, die man haben muss. So kann eben auch eine starke Abhängigkeit voneinander entstehen, wenn man eben verschuldet ist, vor allem bei Fremdwährungsländern oder praktisch ausländischen privaten Anlegern, die eben eine andere Währung haben. Das ist jetzt bei uns im Euroraum eben aufgrund der einheitlichen Währung nicht das Problem. Das ist aber zum Beispiel ein Grund, warum es in Japan noch nicht so dramatisch ist, so unter anderem ein Grund, weil dort eben 90% der Staatsanleihen zum Beispiel noch in japanischer Hand sind, was eine relativ hohe Quote ist. Und die Japaner sind natürlich auch, was den Handel angeht, relativ stark und haben auch eine große Devisenrücklage zum Beispiel. Dennoch wird dort auch schon seit einiger Zeit spekuliert, wann denn dort die Zahl erreicht ist, ab denen es eben nicht mehr so stabil ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Tatsache, ob die Verschuldung zu hoch ist oder nicht, natürlich auch davon abhängt, wie hoch die Zinszahlungen sind. Momentan profitiert eben doch Deutschland von der Niedrigzinspolitik. Dadurch müssen wir geringe Zinsen zahlen. Die Quote, die wir von unseren Einkommen, also von den Staatseinnahmen an Zinsen zahlen, ist sukzessiv zurückgegangen. Und darum können wir uns eben auch nur diese schwarze Null leisten, muss man sagen. Nun wird eben von der einen Seite gesagt, wir müssen die Zeit ausnutzen und Investitionen tätigen. Die andere Seite sagt, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen, weil wir an die nächsten Generationen denken müssen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, inwiefern ist denn an die nächsten Generationen gedacht, wenn man wenn man sich nicht neu verschuldet, sondern nur Schulden zurückzahlt, ist es nicht viel sinnvoller, eben in sowas zu investieren, wie Straßen, wie Schulen, von denen ja auch nachfolgende Generationen profitieren und dann die Kosten eben auch mittragen. Also der Gedanke der Solidarität ist da ja durchaus, aber auch der Äquivalenz insofern, dass ja diejenigen dann auch die Schulden langfristig zurückzahlen müssen. Und es ist eben auch so, dass es einem keynesianischen Wirtschaftsprinzip, dass das, sage ich gleich nochmal, auch entspräche. Keynesianismus war halt vor allem bis in die 80er Jahre, also bis Anfang der 80er Jahre vorherrschend, eben auch in Deutschland. Und da ging es halt vor allem darum, dass man die Nachfrage stabil halten muss. Das heißt, in Zeiten, in denen es der Wirtschaft schlecht geht, also ganz vereinfacht gesagt jetzt, müssen eben Investitionen getätigt werden, um die Nachfrage stabil zu halten. Und in Zeiten, in denen es der Wirtschaft gut geht, muss man diese eben wieder zurückziehen. Diese Politik kann man nun mit der Schuldenbremse, die ja auf Wunsch Deutschlands auch EU-weit, nach EU-Richtlinien auch verankert worden ist und bei uns auch verankert worden ist per Gesetzesgrundlage, nicht mehr möglich oder nur noch eingeschränkt möglich. Denn wir haben momentan eine Schuldenbremse von 0,35% des BIPs. Das sind jetzt alles natürlich viele Zahlen, aber im Prinzip, dass wir uns selbst auferlegen, dass man eben weniger Handlungsspielraum hat in Fällen, wo man mehr Investitionen bräuchte. Das ist eben auch die Kritik von der Seite, dass man eben auch gesehen hat bei Griechenland oder auch anderen EU-Ländern, die gerettet werden mussten, dass diese Austeritätspolitik eigentlich nicht funktioniert hat. Und da gab es auch Studien, zum Beispiel von dem Think Tank Bruegel, dass die Austeritätspolitik eben nicht dazu geführt hat, die Arbeitslosigkeit zu senken, sondern sie stabil blieb bzw. sogar anstieg und auch das Schulden zu tilgen nicht funktioniert hat. Demgegenüber stehen natürlich auch viele andere Studien, zum Beispiel eine sehr groß angelegte Studie, die 800 Jahre Verschuldung empirisch untersucht hat, und zwar von Rogoff und Reinhardt.
800 Jahre?
Ja, und sie kam eben zu dem Ergebnis, dass ab einer bestimmten Quote von Verschuldung das Wirtschaftswachstum darunter leidet. Sprich, ihre Zahlen, ihre ursprünglichen Zahlen, die mittlerweile aber auch zweifelhaft sind, waren, dass man ab 90% Staatsverschuldungsquote, dass dort mit einem mittleren Wachstum gerechnet werden muss von 1,7%, bei einem Schuldenstand von 30% des BIPs betrug die Wachstumsrate dagegen über 3%, also dass eben umso weniger Schulden man hat, umso mehr wächst die Wirtschaft. Allerdings wurden bei dieser Studie wohl grobe Rechenfehler gemacht, wodurch dieser Zusammenhang zwar noch besteht, aber deutlich kleiner ist.
Also wie bei dem Spinat und dem Eisen.
Ja, ein bisschen so. Nicht ganz so extrem, würde ich behaupten, aber man kann es damit vergleichen, ja. Außerdem wird auch immer gesagt, dass eben es am allerwichtigsten ist, also man soll die Schulden gering halten, man soll möglichst geringe Inflation haben, ist ja zum Beispiel auch immer so eines dieser Hauptthesen, die gebracht wird, weil da also diese Preisniveaustabilität, die ja mit der Inflation im Prinzip, das ist ja das Gegensatzpaar, und diese Preisniveaustabilität möchte man eben haben, weil dann auch erst eine hohe Beschäftigung möglich ist. Aber auch das kann man empirisch, gerade in Deutschland, also wenn man sich allein Deutschland anguckt, eben eigentlich nicht bestätigen, weil wir hatten eben 1974 zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit von 1-2%, also sehr, sehr gering, und dafür eine total hohe Inflationsrate von fast 7%. Und demgegenüber zum Beispiel 1987, wo wir eine Arbeitslosenquote von fast 8% hatten, aber eine sehr, sehr geringe Inflationsrate, die fast bei Null war. Also ist auch dieses Argument dann an dieser Stelle vielleicht ja empirisch widerlegbar. Und trotzdem hält sich aber dieser Glaube auch in der Bevölkerung, Schulden machen ist sowas Schlimmes und wir müssen unsere Schulden abbauen und unsere armen Kinder, die dann die Schulden übernehmen. Weil man das nimmt auch so ein bisschen von der Familie, habe ich das Gefühl, diesen Gedanken von in der Familie darf man sich nicht verschulden, das darf man im Staat halt auch nicht, dass man das so total überträgt, die schwäbische Hausfrau.
Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch so an, ich vermute, es waren Logo-Nachrichten oder so, wo es um Schulden geht, und also schon, als es zumindest zu Zeiten war, in denen ich noch nicht ganz so politisch interessiert war, klang das erstmal immer absurd, wenn es gut sein soll, Schulden aufzunehmen als Staat. So, dass, tatsächlich würde ich auch sagen, dass ich eher so geprägt war. Ja.
Ja, wenn man das vergleicht, also wann nimmt man Schulden auf, auch in der Familie? Ja, eigentlich nur, wenn sich die Investitionen langfristig auch dann lohnen. Also zum Beispiel bei einem Hauskauf, da würde man ja schon einen Kredit aufnehmen, und das wäre auch was durchaus akzeptiert wäre, würde ich behaupten, in der Gesellschaft. gerade zu Zeiten niedriger Zinsen, wo man es sich eben doch leisten kann.
Ja.
Und da ist halt die Frage, ob man die Zeit aktuell nicht eigentlich nutzen sollte, um mehr zu investieren, denn klar, wie gesagt, in dem Haushaltsentwurf, es gibt Pläne dafür, in den Verkehr Geld zu stecken, eben auch in die Bildung indirekt über die Länder. Und auch der Breitbandausbau soll ja stattfinden oder weiter vorangehen. Allerdings ist das zum Beispiel auch wieder was abhängig ist von Auktionserlösen, also die eigentlich auch nicht mal klar sind. Und das sind eigentlich wichtige Punkte und da könnte man ja mehr investieren und da müsste man auch mehr investieren. Und dann kommt immer nur die Ausrede, ja, wir finden ja niemanden, der baut zum Beispiel. Das ist ja eigentlich sowas, was gerade überall zu hören ist. Aber wie gesagt, ich halte es für eine Ausrede, denn natürlich, also es gibt diese Probleme, aber das liegt ja auch an der Regelung, wie man Bauprojekte vergibt, also an der Vergaberegelung. Genau, also vielleicht noch zum Abschluss. Natürlich kann man nicht bis ins Endliche Schulden machen und das hat dann natürlich keinen Sinn. Man muss halt auch immer schauen, inwiefern inwiefern man sich das leisten kann, insofern, dass eben die Zinsausgaben und die Kreditwürdigkeit des Landes stabil bleiben. Und Deutschland hat zum Beispiel eine sehr gute Kreditwürdigkeit. Und weil ich ja vorhin Japan angesprochen habe, also ich habe ja schon gesagt, die haben halt vor allem inländische Anleger. Allerdings haben sie auch gerade damit zu tun, dass sobald der Wirtschaftswachstum ausbleibt, den sie erwarten, ist es natürlich dann schwierig, die Kredite zu bedienen. Also da muss man eben auch sehen, eine hohe Staatsverschuldung ist halt auch nicht immer möglich und es ist halt ein Balanceakt, aber mich stört halt einfach die durchweg negative Darstellung und undifferenzierte Darstellung. Darum wollte ich heute auch mal kurz darüber reden. Und ich hoffe, so ein paar Kernpunkte sind klar geworden, auch wenn es natürlich ein großer Abriss war in kurzer Zeit, aber genau, vielleicht so Interesse dafür auch wecken und ein kleines Verständnis schaffen.
Auf jeden Fall, ich würde jetzt vielleicht nicht sofort von dem spannendsten Thema sprechen, aber ich glaube, du hast das Beste gegeben, um es halbwegs spannend rüberzubringen. Und deshalb fand ich das gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Schön.
Ja, gut, spannend, ne? Ist halt immer so eine Sache. Ich interessiere mich natürlich auch für Ökonomie beziehungsweise politische Ökonomie beziehungsweise kritische politische Ökonomie und dementsprechend musste ich es ja eigentlich aufgreifen, das Thema. Und vielleicht dann auch gleich als Überleitung, was hat dich denn so beschäftigt in der vergangenen Woche?
Nicht nur fand in den letzten Tagen die Republika hier in Berlin statt, sondern gestern am 3. Mai fand auch, wie jedes Jahr seit 1994, der Internationale Tag der Pressefreiheit statt, bei dem vor allen Dingen auch auf die Bedeutung von Pressefreiheit aufmerksam gemacht werden soll. Und wie auch schon seit einigen Jahren veröffentlicht Reporter ohne Grenzen, jedes Jahr so in diesem Zeitraum auch eine Rangliste zur Pressefreiheit, in dem Reporter ohne Grenzen unter anderem auch einsortiert, wie denn es um die Pressefreiheit in 180 Ländern auf der Welt besteht. Und du darfst mal raten, was für einen Platz Deutschland gemacht hat.
Von den 180, also ich würde behaupten, nicht ganz oben, aber schon, ja, vielleicht so 20.
Okay, du warst näher dran als ich bei meinen USA und Japan. Du bist nämlich nur 5 Plätze davon entfernt gewesen. Deutschland ist auf dem 15. Rang.
War ich sogar ein bisschen pessimistischer.
Ja, das stimmt. Genau, und es ist damit sogar tatsächlich ein Platz besser als im letzten Jahr. Weshalb das aber nicht unbedingt heißen muss, dass es besser geworden ist.
Hat sich ein anderes Land verschlechtert.
Genau. Und damit ist es auch so, dass Deutschland eher im europäischen Mittelfeld liegt. Um ganz kurz darüber zu sprechen, weshalb Deutschland aufgestiegen ist, ohne dass es unbedingt sich die Situation der Pressefreiheit verbessert haben muss, ist es ganz interessant, wenn wir so einen kurzen Blick darauf werfen, wie quasi die Methodik dieser Rangliste ist. Und zwar wird gepunktet, das heißt, ein Land kann weniger Punkte erhalten und trotzdem aufsteigen. Und so ist es tatsächlich.
Darf ich kurz zwischenfragen, ja. Wie hat sich denn der Wert verändert von den absoluten Punkten, die Deutschland erhalten hat? Also sind wir da stabil geblieben, besser, schlechter geworden?
Nach den absoluten Zahlen hat sich Deutschland tatsächlich sogar ein klein wenig verbessert. Trotzdem ist zumindest nach der Einschätzung von Reporter ohne Grenzen folgend, dass nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass es nichts gibt, was wir verbessern können, aber darauf kann ich gern später nochmal eingehen. Um nochmal kurz zurück zur Methode zu kommen, gab es unter anderem 6 Kategorien, in denen gepunktet wurde, und zwar sind das so Kategorien wie Medienvielfalt, Unabhängigkeit der Medien, aber auch das journalistische Arbeitsumfeld, Selbstzensur und institutionelle Transparenz. Und es gibt eine 7. Kategorie, in der unter anderem erfasst wird, wie viele Gewalttaten auf Journalistinnen und Journalisten es gab. Diese wird im Gegensatz zu diesen 6 ersten Kategorien nicht in einem Fragebogen, der in die jeweiligen Länder gesendet wird, erfasst, sondern tatsächlich von Reporter ohne Grenzen zentral. Und diese Kategorie hat auch so ein bisschen mehr Gewichtung, um am Ende auf diese Punktzahl zu kommen. Und insgesamt ist es so, dass eine möglichst geringe Punktzahl eine bessere Position in der Rangliste bedeutet.
Diese Fragebögen, inwiefern werden die in die Länder geschickt?
Und zwar ist es so, also man kann diese Fragebögen sich auch online anschauen, aber es gibt pro Land so um die 10 Leute, die quasi solche Fragebögen erhalten. Das sind Journalistinnen und Journalisten aus möglichst vielen verschiedenen Backgrounds, also private Medien, öffentlich-rechtliche Medien, freie Journalisten. Und diese erhalten diesen Fragebogen, der relativ umfangreich ist, und füllen den aus und senden den zurück. Und das Besondere ist, dass es tatsächlich in 178 der 180 Länder tatsächlich man diesen Fragebogen auch Personen zusenden konnte. Und es gibt aber 2 Länder, in denen das nicht möglich war, was natürlich auch gleich wieder was über den Zustand der Pressefreiheit aussagt, und zwar Eritrea und Nordkorea.
Aber in Ländern wie zum Beispiel Syrien war es möglich, also trotz des Zustandes momentan der kriegerischen Auseinandersetzung.
Ja, das war möglich, genau.
Ah, spannend.
Diese Methodik erlaubt es aber auch, dass wenn man quasi die Punktezahlen von allen Ländern auf der Rangliste addiert, insgesamt man quasi einen Wert für die Pressefreiheit weltweit erhält und den in den Vergleich mit vergangenen Jahren beispielsweise stellen kann, um so eine weltweite Entwicklung, was die Pressefreiheit angeht, zu erkennen. Und da muss man feststellen, dass tatsächlich die Pressefreiheit eher so ein bisschen sich verschlechtert hat. Um aber jetzt, wie gesagt, mal auf Deutschland zurückzukommen, da ist es tatsächlich...
Wenn es sich insgesamt verschlechtert hat, gibt es dann da so Länder, wo man sagen kann, die sind charakteristisch, dass die haben sich so stark verändert, dass vor allem das den Wert runterzieht, oder sind das tatsächlich insgesamt, dass es überall so ein bisschen schlechter geworden ist?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich kann dir nachher auf jeden Fall ein Positivbeispiel nennen.
Auch gut. Sonst kann man ja auch einfach nochmal den Link dann dazu stellen, dass man das selbst nochmal nachschauen kann.
Richtig. Wenn wir jetzt aber nochmal einen Blick zurück auf Deutschland werfen, dann kann man tatsächlich feststellen, dass, kann man feststellen, dass tatsächlich rund um den G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr beispielsweise es häufiger zu Anfeindungen, Drohungen oder auch Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten kam. So zählten im gesamten Jahr 2017 Reporter ohne Grenzen ca. 16 gewalttätige Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Wie gesagt, unter anderem während G20, aber auch beispielsweise am Rande einer Pegida-Demo. Neben tatsächlich tätlichen Angriffen während des G20-Gipfels auf Journalistinnen und Journalisten gibt es aber auch im Rahmen dieses Gipfels Drohungen und Einschüchterungsversuche und Beleidigungen, die tatsächlich teilweise auch von der Polizei ausgingen gegenüber Journalistinnen und Journalisten, was natürlich besonders kritisch zu sehen ist. Neben Anfeindungen und Drohungen, denen Journalisten ausgesetzt sind, bemängelt Reporter ohne Grenzen unter anderem auch, wie sehr Journalistinnen und Journalisten und ihre Informationen doch auch ins Visier der Geheimdienste und der Justiz geraten. Unter anderem ist es so, dass im vergangenen Jahr der Ex-Bundesminister des Inneren, de Maizière, die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich eröffnet hat, was eine Stelle ist, die als Ziel hat, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln durch Trojaner. Und das ist natürlich insofern gerade für Investigativjournalistinnen und Journalisten auch relevant, da so beispielsweise auch natürlich die Kommunikation mit Informanten beeinträchtigt werden kann oder zumindest entschlüsselt werden kann, was vermutlich nicht dafür sorgt, dass sich Informanten und Journalisten sicherer fühlen, wenn sie miteinander kommunizieren. Aber auch tatsächlich die Überwachung von Journalisten wurde bemängelt. Also so ist beispielsweise herausgekommen, dass ein Hamburger Journalist 15 Jahre durch den Hamburger Verfassungsschutz beobachtet wurde.
Der Verfassungsschutz, wen der Verfassungsschutz so beobachtet, scheint ja sowieso total unklar zu sein, um es mal so zu sagen. So harmlos zu formulieren.
Ja, da scheinst du recht zu haben, aber tatsächlich ist auch, wo wir gerade schon mal bei Hamburg sind, ist es da auch wieder so, dass es ja eine schwarze Liste beim G20-Gipfel gab, auf der 32 Journalistinnen und Journalisten standen und deren bereits erfolgte Akkreditierung zum G20-Gipfel quasi nachträglich entzogen wurde, weil angeblich Informationen vorhanden waren, nach denen Gefahr von denen ausgehen sollte, wovon aber zumindest nach der Tagesschau mindestens 10 Fälle auf Polizeidaten basierten, die offensichtlich falsch oder rechtswidrig waren oder wo es gar um widerlegte strafrechtliche Vorwürfe ging. Gerade sowas wird von Reporter ohne Grenzen auch bemängelt, dass es sowas in Deutschland gibt.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Das fand ich auch sehr schockierend in dem Moment, wo ich es gehört habe, weil es ja wirklich jedwedem Prinzip von freier Presse und eigentlich ja widerstrebt. Also.
Genau, und viel fragwürdiger ist es auch noch, dass das Berliner LKA wohl, nachdem das Ganze herauskam, versucht hat, Daten zu löschen, die zu diesem Entzug geführt haben und somit sie nicht mal an einer lückenlosen Aufklärung interessiert waren. Ebenfalls Verbesserungsbedarf sieht Reporter ohne Grenzen unter anderem auch bei der Informationsfreiheit. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz können ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Bürgerinnen und Bürger Informationen von Behörden anfragen. Und da ist es so, dass das zwar auf Bundesebene bereits seit 10 Jahren existiert, aber es immer noch Bundesländer gibt, die kein Informationsfreiheitsgesetz aufweisen und somit diese Informationen, die nicht nur für Journalistinnen und Journalisten interessant ist, sondern tatsächlich auch einfach für Bürgerinnen und Bürger, die interessiert daran sind, was denn für Informationen bei Behörden so vorliegen, weiterhin nicht gegeben ist, an diese Informationen zu kommen. Neben der Politik, die hier wie gesagt auch kritisch betrachtet wird von Reporter ohne Grenzen, finden Sie außerdem auch kritisch, dass beispielsweise gerade im Lokalbereich ganze Redaktionen immer wieder zusammengelegt werden? Also wir hier in Berlin haben das im Februar erlebt, als die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier sich nun einen gemeinsamen Newsroom teilen, was natürlich dafür sorgt, dass so ein bisschen die Medienvielfalt auch geringer wird. Also gerade im Lokalbereich sorgt das natürlich dafür, dass es mehr größere Anbieter gibt, die lokale Inhalte vertreiben und die dann in verschiedensten beispielsweise Zeitschriften, aber auch Online-Publikationen genutzt werden und so die Vielfalt sich schon verringert.
Obwohl, also natürlich ist das problematisch, aber man muss ja auch sagen, dass nur die Anzahl an unterschiedlichen Redaktionen ja auch nicht immer das Maß ist, was man auch gleich setzen kann mit Diversität, obwohl es natürlich wahrscheinlicher ist, umso mehr es gibt, desto mehr Vielfalt hat man auch, aber es ist natürlich nicht kausal zusammenhängend. Aber.
Das stimmt natürlich. Und wenn wir unseren Blick auch so ein bisschen auf Europa weiten, dann muss man leider feststellen, dass sich tatsächlich in keiner anderen Region weltweit sich die Pressefreiheit so dermaßen verschlechtert hat wie hier. Das liegt ganz konkret unter anderem an 4 Ländern, deren Platzierung sich massiv verschlechtert hat, und damit liegen 4 der 5 Länder, deren Platzierung sich verschlechtert hat, auch in Europa. Und zwar zum einen die EU-Mitglieder Malta, Tschechien und die Slowakei sowie Serbien. Und da ist gerade in Malta der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia zu erwähnen, der großen Einfluss auf diese Einschätzung genommen hat.
Da finde ich es aber auch wieder spannend, also es ist natürlich erschütternd, die Geschichte um die Journalistin, aber inwiefern das dann auch reinspielt bei der Platzierung, wie man denn auch Straftaten gegen Journalisten zum Beispiel wertet auch. Also ist ja auch wieder ganz interessant eigentlich.
Auf jeden Fall. Und nicht umsonst hat es dafür gesorgt, dass Malta auf Platz 65 abgerutscht ist und sich somit mehr als 15 Plätze verschlechtert hat. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Und zwar wird wie bereits einige Jahre wird die Spitze der Rangliste von skandinavischen Ländern angeführt. Das hat unter anderem mit sowas zu tun, wie dass es ein besseres Informationsfreiheitsgesetz gibt, aber auch ein bessere Quellenschutzgesetze. Aber das Land, das sich am meisten verbessert hat, ist Gambia. Liegt zwar immer noch auf Rang 122, was, na, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist der größte Aufsteiger mit mehr als 20 Plätzen, was unter anderem mit dem Rückzug des autoritären Systems in Gambia zu tun hat. Denn danach fand unter anderem insgesamt so eine Demokratisierung mehr im Medien- und politischen System statt, aber es konnten sich auch neue Medienunternehmen gründen und dadurch gibt es einen größeren Pluralismus, und die Regierung hat tatsächlich auch neue Mediengesetze in Aussicht gestellt, wonach Haftstrafen für Pressedelikte beispielsweise abgeschafft werden sollen und der Schutz der Meinungsfreiheit in einer neuen Verfassung festgeschrieben werden soll. Das heißt, insgesamt ist es um die Pressefreiheit eher so mäßig gut bestellt, aber es gibt auch Leuchttürme.
Das hast du schön gesagt, Leo, am Ende.
Und damit bin ich auch mit dem kleinen Blick in die Pressefreiheit fertig.
Was halt vielleicht noch so ein bisschen ja auch gerade in der öffentlichen Diskussion stattfindet, ist ja auch das Gespräch darüber, wie man mit sogenannten Whistleblowern und Whistleblowerinnen umgehen soll. Das ist ja vielleicht auch im Zuge der Pressefreiheit insofern spannend, dass natürlich Journalisten ja diejenigen sind, die dann sowas verbreiten auch und die dann da auch den Zugang haben. Und ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man das strafrechtlich auf jeden Fall reformiert. Ich meine, dir fällt doch sicherlich auch der Name der bekannten Whistleblowerin ein, die auch dafür im Gefängnis saß.
Ja, ich vermute, du meinst Chelsea Manning, die unter anderem in den USA ja im Gefängnis saß, glücklicherweise von Obama kurz vorm Ende seiner Amtszeit nochmal begnadigt wurde und jetzt tatsächlich die in den letzten Tagen auch auf der Republika unter anderem darüber gesprochen hat.
Auch zum ersten Mal, glaube ich, dass sie groß sich öffentlich darüber geäußert hat, jetzt nachdem sie wieder entlassen wurde. Ja, genau, also auch ein Thema, was man nach wie vor im Blick behalten muss und auch auf jeden Fall, wo Reformen dringend notwendig sind. So, dann können wir auch anfangen. Vielleicht nochmal ein paar Worte, was wir denn heute so erzählt haben. Leo, was habe ich dir denn am Anfang erzählt? Kannst du dich noch erinnern?
Du hast über den Literaturnobelpreis gesprochen und die Entwicklungen, die es da gerade gab, beispielsweise die sexuellen Belästigungen, die dort publik wurden, und daraus ergibt sich so ein bisschen, dass es Veränderungen geben soll, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass uns die Veränderungen eigentlich nicht tiefgehend genug sind und es eher nach so einem, wir müssen jetzt irgendwie was verändern, weil irgendwie es so diesen öffentlichen Druck gibt, aber in Wirklichkeit wir noch gar keine richtigen Lösungen dafür feststellen konnten, für so ein strukturelles Problem, das es vielleicht gibt.
Genau, und dann haben wir darüber gesprochen, dass die Bundeswehr nicht nur eitel ist, sondern wenn, dann auch noch frech wird. Denn es ging darum, dass auf der Republika ihnen kein Stand in Uniform gewährt worden ist und sie sich dann entschlossen haben, ihre Werbeveranstaltung nach draußen zu verlagern.
Und du hast uns dann begonnen, etwas über Staatsverschuldung zu erzählen, dieses durchaus spannende, ich würde sagen, du hast es zumindest ein bisschen spannend auf jeden Fall rüberbringen können, Thema, und weshalb die schwarze Null vielleicht gar nicht so viel Sinn macht und wir doch jetzt eigentlich viel mehr investieren sollten.
Genau, und abschließend ging es um den Index der Pressefreiheit und wir mussten leider feststellen, dass es auch in Deutschland dazu noch Verbesserungsbedarf gibt und die Platzverbesserungen, die wir im Ranking belegen, nicht unbedingt Anlass zur Freude sind. Und damit schließen wir auch die heutige Folge. Bis in 2 Wochen von uns, von Leonard Wolf
und Samantha Jörg-Klug.